Hey, ich bin Reika und ich bin Hebamme. Und das ist ein neuer Raum in meiner Praxis. Mein Hebammengezwitscher. Heute mit der ultimativen Silvesterfolge. Und ich möchte dies als Anlass nehmen, um euch zu danken. Danken für euer grandioses Feedback, was mich über Insta, YouTube und per Mail, WhatsApp erreicht, zu den Folgen, die bereits online sind. Für mich gibt's wirklich nichts Schöneres, Spannenderes und Bereichernderes als Menschen, die ihre Geschichten vom Elternwerden erzählen. Und deswegen freue ich mich heute wahnsinnig über Sebastian, der erste Vater, der seine persönliche Anekdoten, sein Drama, seine absolut lustigen Slapstick-Stories über das Warten, das Gebären und das Leben mit seinem kleinen ersten Wunder uns heute erzählen mag. Ich freue mich, euch ganz viele tolle neue Gäste für 2023 ankündigen zu können. Es bleibt vielstimmig, lebendig, kritisch und optimistisch. Aber immer mit wahren Geschichten über das Leben und das Leben schenken. Kommt gut rein, bleibt gesund, habt viel Spaß, seid lieb miteinander. Fühl dich jetzt willkommen im Hebammengezwitscher. Und für Sebastian gibt's jetzt die Klappe. Basti?
Ja.
Du hängst gerade im Paragliding zu Hause und brauchst die Navigation. Ich freue mich so dermaßen.
Absolut.
Ich freue mich so dermaßen, dass wir beide jetzt die Zeit haben und beide so viel Bock haben, uns zu unterhalten. Herzlich willkommen im Hebammengezwitscher.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, 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 sehr gerne. Und wir haben gerade schon vorab des Gespräches total wieder gelacht, was so gut zu uns passt. Wir können aber auch unglaublich gut zusammen weinen, aber wir lachen auch so sehr gerne und viel. Und ich darf dich, das haben wir abgesprochen, ein wenig unseren ZuhörerInnen vorstellen. Ist das in Ordnung? Oder bist du jetzt gerade doch so, ach, ich mach's doch selber?
Nö, mein Puls ist noch zu hoch.
So, liebe Leute, schnallt euch an. Wir haben heute einen zweifachen Vater hier. Einen zweifachen Vater von zwei Söhnen. Und zwar von dem Leo, der 7 ist, und dem Michel, der ist 3. Und es gibt eine wunderbare, sagenhaft gute Frau, die Helena. Der Basti, und das ist für mich heute sehr, sehr aufregend auch gewesen, nicht nur, weil er mir als Persönlichkeit und als Mensch immer schon sehr imponiert hat, der ist einfach auch technisch als freischaffender Dokumentarfilmer mit den Schwerpunkten Regie und Kamera unterwegs, Lehrbeauftragter an der Hochschule in Düsseldorf für Behindertenpädagogik, da komme ich gleich noch drauf, und ist auch in einer Redaktionsleitung, führt da die Leitung, glaube ich, für inklusive Bereiche. Basti, warum heißt das eigentlich Behindertenpädagogik?
Das habe ich mich auch gefragt, als ich den Lehrauftrag angenommen hatte. Es hieß schon immer so und es heißt jetzt noch so. Man streitet sich ja viel um den Begriff der Behinderung. Wie sollen wir das nennen? Oder ja, ich sehe das jetzt so. Behinderung ist ein sehr sperriger Begriff, zugegebenermaßen. Aber er erlaubt uns sozusagen diese kleine semantische Verschiebung von behindert sein und behindert werden. Deswegen gibt es diesen Begriff halt noch. Und da das Spektrum der Behinderung ist halt ganz klar angesiedelt im gesellschaftlichen Bereich. Also welche Möglichkeiten habe ich als Person? Welche Fähigkeiten kann ich ausüben? Und da ist auf jeden Fall der Bereich, der behindert werden durch Offenheit der Gesellschaft oder durch Barrieren, die aus inneren Barrieren oder Vorurteilen kommen, ist dann noch sehr stark verankert. Und das ist, auch wenn der Begriff sich erstmal schrecklich anhört und auch viel als Schimpfwort genutzt wird, liegt das diesem Begriff trotzdem inne, noch diese Außenperspektive.
Ah, okay, gut, weil ich fand es auch total schrecklich gestern nochmal in der Recherche. Wenn du jetzt in Dokumentationen unterwegs bist, begleitest du und dein Team ja über Monate, vielleicht sogar manchmal über Jahre, ich weiß es gar nicht, aber über Monate weiß ich ganz sicherlich, die Menschen ja in ihrem privatesten Umfeld. Was glaubst du, sind eigentlich Eigenschaften, die DokumentarfilmerInnen unterstützend mitwirken können?
Ich glaube, gut, erstmal ist es ja so, dass ich in einem Bereich des Dokumentarfilms arbeite, der jetzt nicht unbedingt oder nicht immer auf Quote aus ist. Also man wird nicht von der Redaktion irgendwo hingeschickt und dann muss ich irgendwas filmen von teilnehmenden Personen und muss da irgendwas rauskitzeln. Also das gibt's ja nicht, sondern die meisten Personen melden sich ja freiwillig bei mir oder bei uns. Das heißt, es gibt schon mal eine Bereitschaft, was zu erzählen und eine Notwendigkeit, was zu erzählen. Ich glaube, viele erzählten auch im Nachhinein, dass nach so einem Gespräch, nach einem Interview oder nach einer längeren Begleitung auch nochmal neue Erkenntnisse nochmal aufkommen für diese Personen oder diese Leute mit etwas, vielleicht für sich auch sortieren können oder auch abschließen können. Für mich ist es jedes Mal eine riesengroße Bereicherung und ich weiß danach halt auch immer, warum ich das mache. Also es gibt keine größeren Experten als Leute oder zum Beispiel Eltern, die etwas zu erzählen haben, die etwas mitgemacht haben, durchgemacht haben. Da ist ein sehr, sehr großer Wissensschatz einfach innerhalb dieser Gruppe, die ich begleite. Und das ist, glaube ich, heilsam für beide Parteien.
Ja, jeder, der in den Genuss kommt, Filme von dir und deinem Team sehen zu können. Wir können später am Ende sehr gerne Werbung machen dafür. Das darfst du entscheiden, welche Filme du nennen möchtest. Ich habe schon ein paar gesehen und die haben mir als Mensch und gerade auch als Hebamme natürlich in einigen Bereichen extremst große Einblicke nochmal verschafft und bin auch sensibilisiert worden und engagiere mich da auch nochmal anders und lege auch nochmal mein Augenmerk anders hin, aber gehe auch ganz anders natürlich nochmal in Diskussionen rein oder in Auseinandersetzungen, wo es vielleicht einfach auch nochmal Aufklärungsbedarf schafft, weil du gehst wirklich dran. Also du hältst drauf und zwar im positiven Sinne. Aber jetzt kommt heute der Szenenwechsel für dich. Wir tauschen die Rolle, weil du bist der Hauptdarsteller. Hehehe, Edgebatch.
Ja, das fühlt sich auch noch etwas komisch an, aber ich versuche mich schnell daran zu gewöhnen.
Ich glaube, du sollst dich gar nicht dran gewöhnen, weil wir haben, das kann man sagen, wir führen ernsthafte Gespräche, wir beide. Und ja, du bist aufgeregt, ich bin aufgeregt. Und wir gehen jetzt genau an den Punkt. Du warst in einem Projekt, wo es um Autismus ging. Und deine Frau und du, ihr habt euren ersten Sohn erwartet. Korrekt?
Das ist richtig. Ja, genau.
Ich möchte dich gerne fragen, wie du die Schwangerschaft als Vater empfunden hast.
Ja.
Weil du warst ja plötzlich Hauptdarsteller.
Ja, es geht. Also mit den Haupt- und Nebenrollen kriege ich immer noch nicht so richtig da. Also man ist ja in so einer Dauer-Nebenrolle. Man weiß aber dann meistens nicht immer, an welcher Position gerade, ob man der Erste, ob man die erste Nebenstellerin ist oder halt Dritte oder Vierte. Das ändert sich während so einer Schwangerschaft sehr, sehr stark als Partnerin von einer gebärenden Person, also in dem Fall ich, in dem Fall der Vater oder ein Vater. Und ja, es war am Anfang, ich versuche mal beim Wesentlichen zu bleiben. Also für mich war total schön, wir kamen ja zu dir in der zwölften Woche und ich fand da, ich kann ja nur in meiner Rolle bleiben, ich bleibe einfach mal bei meiner Rolle. Ich fand total schön, dass ich als Vater, als Mensch so stark mit einbezogen wurde. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was meine Erwartungen waren an eine Schwangerschaft. Das kann ich jetzt nicht mehr so richtig sagen. Aber ich habe mich schon sehr darüber gefreut und ich glaube, da war schon eine gewisse Erwartung da, dass man dass ich sozusagen als Nebendarsteller in dieser Reise jetzt hier fungiere und halt zugucke und Genau, und da sozusagen gefragt bin, eingreife, wo man mich dann halt braucht. Aber das hat nicht mit aktiver Teilhabe zu tun, sondern, und das war schon ein schönes Gefühl, dass ich so viel Raum hatte bei dir in den Gesprächen, wie es mir geht, wie ich das alles wahrnehme, dass ich sozusagen plötzlich so auf Augenhöhe war, so das erste Mal. Und das war halt total schön. Ja, aber das war während der Schwangerschaft dann nicht immer so, weil es ist ja, also man hat ja eh nicht so die Kontrolle über das Leben und die Dinge, die passieren. Also jetzt vorweggenommen, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, so, aber genau, aber ich habe mich da das öfter mal aktiver und mal sehr, sehr unaktiv oder sehr, sehr passiv oder sehr, sehr außen vor empfunden, ja.
Ja, du hast ja auch das Wort erwähnt, dass diese strukturelle Ausgrenzung als Mann dort, also wo, wie ist man sowieso da positioniert in ja, diesem ganzen Gefüge?
Da kommen wir später nochmal drauf. Und es ist ja generell so, dass wenn ich jetzt, ich bin ja Cis-Mann, eine männlich gelesene Person, also begreife mich auch als irgendwie. Und es ist dann halt so, dass man in dieser ganzen Reise der Schwangerschaft, in der, also auch mit Geburt und was danach passiert und dann schon auch ein bisschen kritisch auf sich und seine Rolle gucken kann, weil es ist ja so, dass wir doch sehr, sehr stark in einem Patriarchat leben, wo halt in der halt der männliche Körper und die männliche Sicht sehr, sehr präsent sind. Und ich hatte vorher jetzt, ich bin ja sehr, sehr privilegiert, ich bin Cis-Mann, ich bin weiß, ich bin nicht mehrgewichtig, ich bin body-abled, das heißt, ich habe keine Behinderungen, zumindest keine Behinderungen, die jetzt stark stigmatisiert ist in der Gesellschaft. Das heißt, ich habe unzählig große, viele Privilegien und dann, sieht man so eine Passivität, zum Beispiel im Krankenhaus, wo man tatsächlich dann nicht die erste Geige spiele und dann auch irgendwie so ausgegrenzt werde, dann habe ich mich dann schon hinterfragt, an der Stelle, eigentlich ganz schön, dass ich mal strukturelle Ausgrenzung erfahre, die ich bei Personen, die jetzt nicht männlich gelesen sind, jetzt ich dann nur vermuten kann.
Also wer sich jetzt schon nicht in dich verliebt hat nach diesem Absatz. Du schaffst es echt, so wunderbar klarzustellen. Genau. Ja, ich glaube, das hat gerade, das war schon gerade sehr, sehr schön. Ich habe mich gerade sehr angesprochen und abgeholt gefühlt. Danke. Ja, die Schwangerschaft war ja eigentlich die ganze Zeit erstmal so am Anfang ganz unkompliziert, ne? Der Helena ging es gut. Du warst ziemlich im Stress, aber ihr habt eine gute Zeit gehabt. Gesundheitlich.
Wir haben eine super Zeit gehabt. Der Helena ging es richtig, richtig gut, glaube ich. Also ich muss das immer so ein bisschen, also es
hat sie gesagt.
Hat sie gesagt. Na, es ist immer schwierig, dann alles, ne, irgendwie so zu relativieren. Aber ihr ging es gut. So habe ich das wahrgenommen. Und es war eine sehr schöne Schwangerschaft, die ich aber an keinem Erlebnis festmachen kann, sondern es ist ein Gefühl aus einer sehr fragmentarischen Erinnerung. Also ja, genau. Also ja, die war, ja doch, sie war sehr, sehr schön. Wir haben uns gut aufgefangen, gut beraten gefühlt und waren irgendwie, dachten, wir wären vorbereitet und mussten dann irgendwann feststellen, dass wir nicht so richtig vorbereitet waren. Also zumindest ich nicht.
Zur strukturellen Vorbereitung oder das, was man immer so nennt, so, hey, was macht ihr denn alles zur Schwangerschaftsvorbereitung, würde wahrscheinlich die Gesellschaft immer sagen, naja, da macht man so einen Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Davon reden wir ja nicht nur alleine, aber auch dieser Kurs war bei euch angedacht zu einem Termin, aber 2 Wochen vorher passierte dann Folgendes.
Ja, es war so die 31. Woche, glaube ich, und wir waren eingeladen zu einer Hochzeit und ich hatte tatsächlich da erstmal einen Führerschein gemacht. Ich bin, ja, also man merkt schon, ich bin etwas älter und habe dann halt sehr spät meinen Führerschein gemacht und dachte, naja, wenn jetzt das erste Kind kommt, dann solltest du schon fahren können. Was ich später herausstellen sollte, das, was auch ganz gut war. Ja, also ich hatte dann in der dritten Woche, ich glaube erst 2-3 Wochen meinen Führerschein und bin ziemlich schlecht.
Voll.
Ziemlich schlecht nach Niedersachsen gefahren, also direkt nach Niedersachsen gefahren auf eine Hochzeit. Und ich sah irgendwie, also ich konnte gar nicht bis zum, also ein rechter Außenspiegel war irgendwie damit verbaut, weil Lena sich so in die Armatur irgendwie fest gekrallt hatte.
Gekrallt.
Man hatte quasi eine schwangere Person neben sich, die irgendwie mit so einer richtigen Angst in den Augen. Und manchmal auch Kreuzungen so ausufernd genommen habe, wo man halt, also Leute sich wahrscheinlich gefragt haben, okay, da ist ich noch gar nicht so sicher, wo er rausfahren möchte.
Wo will er hin?
Und so bin ich dann nach Niedersachsen gefahren. Und das erzähle ich deswegen, weil ich mir so ein bisschen immer so, ja, auch so ein bisschen spaßeshalber oder so mir so erkläre, warum das dann nachher alles dann so passiert ist. In der Nacht hatte Lena schon erste, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, Gefühle, Schmerzen im unteren Bereich. Sie hatte, glaube ich, auch eine Blutung gehabt und ja, hat sich halt komisch gefühlt. So, und wir haben den Abend dann auch kurz gestaltet. Am nächsten Morgen ging es dann erstmal besser, aber sie wollte dann auch dann halt schnell nach Hause und hat dann auch, glaube ich, mit dir gesprochen. Das kann ich nicht mehr so richtig erinnern. Unterbricht da ruhig oder ergänzt dann ruhig. Es ging dann halt so weit, dass abends sie dann halt was gerochen hatte und dann wir dann auch zusammen beschlossen haben, so, wir machen keine Kompromisse, wir lassen das jetzt einfach im Krankenhaus jetzt untersuchen und sind dann ins Klinikum in Solingen gefahren. Ja, dann waren wir da.
Ja, Helena hat ja nochmal so gesagt, für sie war auch auffällig, weil es gab eigentlich keinerlei Symptomatik, aber sie hat sich komisch gefühlt auf dieser Hochzeit. Und obwohl es ihr ja vorher echt gut ging und es zeichnet dich auch wieder aus, dass du denkst, dass deine sehr seltsame Autofahrt oder nicht ganz entspannte Autofahrt vielleicht ein Mitauslöser hätte sein können, davon können wir dich natürlich befreien. Davon möchte sie dich immer befreien und ich natürlich auch und diese ganze Welt möchte dich davon befreien. Das ist Quatsch. Aber sie hat schon an dem Abend gemerkt auf der Hochzeit, ich möchte doch früher ins Bett gehen, was jetzt bei euch beiden, ihr feiert auch gerne, ihr seid sehr gesellig, durchaus auch ungewohnt war, fand sie für sich selber. Und da hat sie dann wirklich auch ein bisschen Flüssigkeitsabgang gemerkt, hatte mich angerufen und morgens hat er wirklich komisch gerochen und ihr habt dann eigentlich zügig zusammengepackt und seid wieder zurückgefahren. Und da ist die Helena selber gefahren. Wie sie immer auch nochmal betonte, um einfach beschäftigt zu sein, aber natürlich auch, um nicht im Armaturenbett krallen zu hängen. Und sie wollte einfach nach Hause. Und da hat man ja dann schon gemerkt, ah, okay, da ist auch ein ganz starker Wille hinter. Ich will das jetzt abklären lassen, jetzt zügig. Und ihr hattet ja sogar noch Leute mitgenommen auf dem Rückweg. Ja. Und hat sie gesagt, sie hat sogar Schmerzen unterdrückt an der Raststätte, weil dann hat sie auch Schmerzen bekommen beim Aufstehen. Sie hatte richtig Probleme, aus dem Auto zu kommen. Hat aber noch so, everybody darling, keep smiling, alles klar, komm, wir fahren jetzt weiter, haha. Und dann zack, abgeliefert und ins Klinikum. So, und dann ging's los.
Dann waren wir im Klinikum und dort saß dann eine sehr Woody Allen-eske Ärztin mit zerstruffelten Haaren und mit einer schiefen Brille irgendwie und hat da so ein bisschen lustig und nett mit uns dann so die Untersuchung gemacht und wollte uns dann sehr beruhigen und hat sie auch geschafft. Und dann kam es zum Lackmustest, ja, bei dem man dann einfach untersucht, ne, was, ob da Fruchtwasser dann austritt. Und dann ja, redete sie die ganze Zeit. Ich stand so ein bisschen so am Kopfende, so bei diesem Untersuchungsstuhl und sie guckte dann auf diesen Abstrich und sagte dann plötzlich, ach du Scheiße. Und dann, ja, dachte ich auch, ach du Scheiße. Ja, weil ich überhaupt nicht wusste, was das heißt. Also ich war auch zu dem Zeitpunkt echt überhaupt nicht so drin in dem, also drin in dem Thema hört sich so ein bisschen blöd an, aber also man ist nicht aktiv in dem, schon in der Phase, so wir beschäftigen uns jetzt nur mit der Geburt und mit dem Kind und mit uns und mit dem, so wie wollen wir das gestalten und so, in dem Bereich waren wir noch gar nicht. Und ach du Scheiße, läutete dann schon so die Beschäftigung ein, so mit dem zumindest, was ist denn jetzt und was kommt denn jetzt auf uns zu? Also ich habe mich sehr, 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 sehr schlecht überrumpelt und sehr ängstlich gefühlt in dem Moment.
Ich habe dich in unserem Gespräch gefragt, ob du ein Bild vor Augen hast, wie du dich gefühlt hast. Kannst du dich daran erinnern?
Rehe auf der Straße, relativ klein, große aufgerissene Augen, die in einen Scheinwerfer reingucken. Und das Auto, was da kommt, ist relativ groß. Also, obwohl man jetzt sagen muss, ja, man weiß ja nicht, um was es geht. Ne? Also, es ist, wie gesagt, alles gut ausgegangen bei uns, und aber in dem Moment, ja, ist der Fantasie keine Grenzen, also sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ne? Also da geht alles Mögliche durch den Kopf. Also ich kann mich nur noch an diese Angst und Hilflosigkeit erinnern. Also vielleicht hätte man, oder vielleicht hätte sie auch was anderes sagen können. Ja, das wäre vielleicht auch.
Ach du Scheiße ist natürlich einfach auch ein sehr impulsiver Ausdruck, und ach du Scheiße hat auf jeden Fall erstmal eine Aussage mit, es ist ernst. Weil sonst würde das eine medizinische Fachperson ja nicht sagen. So flapsig. Sprich, sie war selber überwältigt. Okay. Du hast eben gesagt, du warst ja noch gar nicht so aktiv in dem Prozess von wegen, ja, wie gestalten wir die Geburt? Du hast dann noch gesagt, der Kurs stand, also es kamen ja tausend Gedanken so, was, ach du Scheiße, okay, keine Ahnung, was das heißt, aber wir haben ja überhaupt noch gar keine Ahnung, und was kann ich als Vater, als werdender Vater jetzt eigentlich, wenn jetzt Geburt kommt oder irgendwas, das Kind kommt gleich, morgen, übermorgen, geht doch alles gar nicht. Da habe ich dich gefragt, okay, würdest du Menschen empfehlen, und das ist ja komplett individuell, vielleicht so einen Kurs früher zu machen. Gar nicht wegen hätte Fahrradschlauch, sondern einfach, okay, wenn ihr Zeit habt, wäre es eine Empfehlung von dir heute?
Ja, also es wäre eine Empfehlung, aber auch eine etwas komische, merke ich gerade, weil ich kann ja nichts empfehlen, an dem ich nicht teilgenommen habe. Ich habe es ja nie gemacht. Aber genau, ja, aber auf der anderen Seite hätte ich es gerne gemacht. Und ja, ich glaube, es ist gut, sowas nicht für die 36. Woche zu planen. Also, ja.
Oder sagen wir, es gibt kein, viele Leute fragen mich auch immer so, wann muss man damit beginnen? Und ich sage natürlich jetzt, aufgrund auch meines Online-Kurses, den man ja sehr zeitunabhängig gucken kann, ihr könnt sofort starten, weil dann habt ihr einfach Zeit und ihr pickt euch die Kapitel raus. Und wenn man jetzt an einen Kurs geht, wo Präsenz ist, schaut einfach, nur legt es einfach nicht auf die lange Bank, weil es ist ja auch ein Thema, was durchaus, das arbeitet man ja nicht einfach so ab. Man geht ja nicht ein Wochenende nur dahin und sagt, so, check. Oder wenn es ein 10-Wochen-Kurs ist. Das soll ja auch, da soll ja auch was passieren dazwischen, ne? Gerade in diesem, in der Paar-Diskussion oder weil man doch nochmal vielleicht von irgendwas einen Impuls bekommt, wo man sich nochmal einlesen will oder uminformieren will. Deswegen, also an alle da draußen, schiebt's nicht auf, macht's und schaut einfach hinten raus, lieber Luft haben.
Ich glaube, das ist auch, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, ich glaube, gerade für die PartnerInnen richtig wichtig, also auch da frühzeitig in so einen Gefühl reinzugehen, auch sich irgendwie also gleichberechtigt zu fühlen in diesem Prozess und da auch teilzunehmen. Und zur Teilhabe gehört ja auch ein gewisses Wissen und dann das wird dann einem sozusagen dort halt mitgegeben, geschenkt und es ist keine, man muss dann nicht selber viel dafür tun, also sondern man ist ja da und kriegt was mit und ist dann sozusagen Teil dieses Prozesses. Also ich kann mir vorstellen, dass das was Gutes ist, das frühzeitig zu tun.
Mhm. Ja, wenn es sich anbietet und zulässt, gerne. Ja, so, ach du Scheiße. Was hieß denn jetzt ach du Scheiße?
Ach du Scheiße hieß, es war ein kleiner Riss da, wenn ich so richtig erinnere, auch so ein bisschen so auf der Rückseite, sodass nicht viel Flüssigkeit austreten konnte. Also es war auch nicht viel da, aber das hieß dann sozusagen, Helena bleibt da, Helena wird sozusagen weiter untersucht und es ist sehr wahrscheinlich, dass das, also es war dann ausgeschlossen, dass die Schwangerschaft so weitergeht, wie wir es uns vorgestellt hatten oder ne, so, sondern das Kind kommt früher. Wir wissen nur nicht wann und wir tun alles dafür, dass es dem Kind gut geht. Aber was das heißt und was das für das Kind heißt, das wusste ich in dem Moment nicht. Da war ich ziemlich aufgeschmissen.
Mhm.
Ja.
Und wie sah es dann in der Praxis aus?
In der Praxis sah es so aus, Helena war im Krankenhaus, und, die musste dann dort bleiben. Leo, von dem wir noch nicht wussten, wie er heißen sollte, wir hatten uns auch noch keinen Namen überlegt, hat dann eine Lungenreifespritze dann bekommen und das Ziel war, ihn noch so lange in der Gebärmutter zu lassen. Nee, wie sagt man das am besten? Also ja,
ihn
noch am besten, genau, also so lang wie es geht, noch in der Geburtshöhle lassen, um dann einfach auch gewisse Lungenreife dann irgendwie abschließen zu können oder ja, das ist der beste Ort in dem Moment für ihn. Und das war dann halt so, ja, dann die Aufgabe oder halt das Ziel.
Genau, und dazu wird die Lungenreife gespritzt, was Cortison einfach heißt, damit einfach die Kinder natürlich nachher die Atmung wirklich aktivieren bzw. tätigen können, weil sie sonst einfach dazu nicht so gut in der Lage sind. Und spontan Atmung oder wenig Atemunterstützung ist ja immer das Ziel, wenn man hier auf dieser Welt ist, ne? Und es gab natürlich Venhämmer, damit die Bestrebungen zur Geburt unterdrückt wurden. Die haben auch immer Nebenwirkungen. Also da fühlt man sich jetzt auch nicht richtig wohl mit, hat man oft Herzklabaster, einen höheren Puls. Aber das hatte Helena, glaube ich, ganz gut verkraftet, weil die viel Besuch hatte. Hier auch wieder ein Hoch, es war nicht zu Covid-Zeiten, es durfte Besuch da sein. Du warst morgens und abends da?
Ja, ich war morgens und
mehrmals am Tag CTG, Ultraschall, Doppler-Untersuchung. Also es war ein sehr pathologischer Klinikaufenthalt, der aber eigentlich nur mit Kontrolle und Brüten. Brüten Sie weiter. Solange alles gut ist, brüten Sie weiter.
Genau. Also es war dann halt rein, es war dann rein pathologisch. Also die ganze Romantik war weg. Ja. Also wäre auch eh noch gar nicht dran gewesen, aber es hatte nur noch irgendwie was Pathologisches so. Ne? So, wie geht's dem Kind, wie geht's der Lena, wie geht's jetzt weiter?
Und das heißt, du bist morgens hingefahren, bist dann zum Autismusprojekt, hast da gedreht oder warst du schon im Schnitt?
Ich war im Schnitt.
Doch, warst im Schnitt. Und was ja eigentlich ganz gut war, weil wenn irgendein Anruf gekommen wäre, hättest du alles hinfallen lassen. Wenn du im Dreh bist, ist das ja auch alles immer viel, viel schwieriger.
Ja,
da
bin
ne?
ich unterwegs.
Weil einfach mehr Menschen dran beteiligt sind. Genau, und du bist unterwegs. Dann bist du abends wieder hin und hast du dann zu essen mitgebracht oder habt ihr zusammen da gegessen oder habt ihr es euch irgendwie romantisch gemacht?
Das weiß
gemacht?
Ich gar nicht mehr. Also das ist für mich total ausgeblendet.
Ja, das
Ich,
ist ja
weil, ich kann mich nur noch daran erinnern, weil ich es auch, glaube ich, fotografiert hatte. Ich meine, diese Sache mit irgendwie Lena im Krankenhaus und ich halt irgendwie zu Hause und doch nicht so richtig zu Hause, hatte ja, ist ja auch noch in die Verlängerung gegangen, sozusagen. Und ich kann mich nur daran erinnern, wir haben ein etwas größeres Treppenhaus gehabt und diese Treppe zog sich sozusagen durch unsere Wohnung durch. Das war wie so eine, ja, wie so eine Maisonette-Wohnung fast schon irgendwie. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich nur noch, ich habe nur noch so von Treppe bis zur Tür irgendwie so richtig gelebt irgendwie, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass die ganze Treppe voller Klamotten war. Also ich bin gar nicht mehr zu meinem Kleiderschrank gegangen oder gar nicht mehr hoch ins Schlafzimmer, sondern entweder Couch, Treppe, Tür. Und da lagen auch so die ganzen Sachen dann immer. Ich hab mich dann im Treppenhaus meistens umgezogen. Ja, habe dann keine so richtigen Erinnerungen mehr daran. Ich habe dann zwischen Schnittraum und Krankenhauszimmer sozusagen so ein bisschen war ich dann selber irgendwo.
Wenn du da jetzt so reingehst, gab es denn irgendwas, was dir gefehlt hat? Also hättest du so jetzt retrospektiv, weil wir auch in einer Folge nochmal drüber sprechen, bei Judith, dass es so tolle Menschen drumherum gab, die irgendwie Essen gebracht haben, etc. Hätte jemand zum Aufräumen kommen sollen, zum Waschen?
Bin mir sicher, also ich hatte bestimmt auch solche Unterstützung. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, ich habe das ausgeblendet. Ich glaube, ich habe es vergessen, ausgeblendet.
Ich glaube auch, dass Helenas
Bestimmt,
Mutter da war.
ganz bestimmt. Und es wurde ganz bestimmt auch viel für mich gekocht. Oder ich weiß es aber nicht mehr. Ich war tagsüber mit meiner Arbeit beschäftigt, weil ich so einen Monat nur noch Zeit hatte für die Abgabe. Auf der anderen Seite war dann plötzlich auch auf der, hat sich dann eine zweite Deadline irgendwie so aufgetan. Oder ja, so Lifeline eher gesagt. Also und dann, ja, war es dann irgendwie zu viel. Also so im Kopf.
Crazy, was für ein Stress im Kopf, echt. Ja. Und auch welche ambivalenten Gefühle, ne? So, ah, ich will das fertig kriegen, das Kind darf noch nicht
Eigentlich
kommen und dann
bescheuert.
das Kind
Es ist
soll auch noch
total
nicht kommen.
bescheuert.
Aber
Es ist
total
bescheuert, dass
bescheuert,
man
ne?
die Arbeit so hochhängt und dass man dann nicht einfach da ist und nicht einfach dann da bleibt. Auf der anderen Seite hat die Lena mir auch das sichere Gefühl gegeben, dass ich das so machen durfte oder, ne, oder so machen konnte. Und es hat mir auch sehr viel. Ja, ist heute noch mit einer sehr großen Bewunderung, mit wie viel Energie und Kraft und einer guten Energie, die da reingegangen ist. Und ja, das hat mir sehr imponiert. Das hört sich so ein bisschen so von oben an irgendwie, aber das ist durchweg aus der Hocke gesprochen, weil das ist schon. Es ist klar, ja, ich weiß gar nicht, ob es selten ist, aber mit was für einer Freude, Lust und mit so einer großen Liebe sie da reingegangen ist, das hat mich sehr beeindruckt.
Beeindruckt oder beeindruckend war auch der Satz der Ärztin, der ausgesprochen wurde, der Sicherheit und auch Freude gemacht hat. Weißt du, auf welchen Satz ich
Nein,
anspiele?
hol mich mal wieder zurück. Ich bin gerade so ein bisschen.
Die was zum Geburtsmodus gesagt hat, die ein Versprechen
Es gab ein
gegeben hat.
Versprechen. Ich glaube, das kam auch sogar von der Oberärztin, die. Genau, wir waren ein paar Tage da oder eher gesagt, Lena war ein paar Tage da. Dann CTG und alle Untersuchungen und engmaschige Kontrolle und nicht viel laufen dürfen und viel liegen und ne, halt so der ganze Kram, der dann so dazugehört. Und selber hatte man so die Angst, okay, wie sieht dann so eine Geburt aus? Ne? Es wird jetzt ein Kaiserschnitt oder was passiert denn jetzt? Und dann war ganz schön, dass die Oberärztin kam in den Raum rein und hat mit uns gesprochen und hat zu uns gesagt, wir werden alles dafür tun oder ich werde alles dafür tun, dass Sie eine normale Geburt erleben dürfen. also normale Geburt heißt, dass sie entbinden dürfen, dass wir keinen Kaiserschnitt machen. Und das hat uns, ja, ich weiß noch, dass ich total überrascht war, weil ich mit was anderem gerechnet hatte. Es war ein sehr schöner Moment, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es war der Moment, wo das Reh mit den weit aufgerissenen Augen
die Straße verlassen hat.
Dass die Augenlider etwas auf Normalhalbmast senken durfte und die Lichtkegel etwas kleiner wurden und alles langsamer fuhr. Das ist ein super Satz. Und ich meine, wir halten nochmal fest, der Leo ist heute 7. Und deswegen nenne ich das auch so magische Schlüsselsätze. Ne? Wir werden dafür sorgen, dass sie spontan gebären. Dass das heute noch so in dir das auslöst, ist ein großartiger Satz, ein Riesendankeschön, falls diese Oberärztin sich gerade angesprochen fühlt oder alle Oberärztinnen, die gerade zuhören und Assistenzärztinnen und Studierende. Dieser Satz, wenn er denn so stimmt, wenn ihr ihn versprechen könnt, sagt ihn.
Auf jeden Fall. Also das ist, man fühlt sich in dem Moment gesehen, verstanden und dann ganz, ganz nah. Also es war, na, es war so eine, das war eine schöne Umarmung und die haben wir auch gebraucht. Das war aber auch auf der anderen Seite auch Zuversicht und auch, ja, und das brauchten wir auch.
Genau, und wir wären nicht im Hebammengezwitscher. Ich möchte diese Atmosphäre jetzt nicht zerstören, aber wo Licht ist, ist Schatten. Der schlimmste Satz, der dann kam, kam von einer Stationsschwester, was jetzt total egal ist, aber wir benennen das, weil es einfach in eurer Situation so war. Die kam ins Stationszimmer rein und hatte Helena ohne dein Beisein abgeholt mit einem Satz, der alles dann verändert hat und der grün gemacht hat. Weißt du den noch?
Das hatte sie dir nochmal retrospektiv nochmal erzählt. Mhm. Erzähl du das ruhig mal, weil das ist ja nicht so meine.
Die ist reingekommen und das Thema Einleitung stand natürlich immer schon vorher mal im Raum. Genauso wie wir werden dafür sorgen, dass sie spontan gebären dürfen, ist über das Thema Einleitung natürlich gesprochen worden, wenn die Werte irgendwie nicht stimmen. Es wurde aber an dem Tag gar nicht final ärztemäßig mit der Helena gesprochen, sondern dieses Gespräch sollte im Kreißsaal stattfinden anscheinend. Und man hat die Stationsschwester wahrscheinlich gebeten, deine Frau rüberzufahren und die Schwester ist reinkommen und hat zu ihr original gesagt, so, Frau Piep, Sie haben ein Ticket für den Kreißsaal. Und ich hätte das überhaupt wieder nicht gerafft. Also als Helena mir das damals erzählt hat und auch jetzt nochmal, habe ich gedacht so, ja gut, das kann ja auch eine nächste Kontrolle sein oder einfach nur, die war lustig, ne? Sie haben ein Ticket. Also ist ja auch so, ne? Helena sagte, ich wusste genau, ich fahre jetzt darüber oder ich werde darüber gefahren und dann geht's los. Aber du wusstest noch gar nicht Bescheid. Also man hatte sie einfach auch nicht darauf vorbereitet, rufen sie schon mal ihren Mann an oder was weiß ich. Also bekamst du den Anruf und jetzt kannst du, glaube ich, wieder übernehmen.
Lena rief mich an und ich glaube, sie hat sowas gesagt wie so, es könnte gleich losgehen. Es könnte, ne, also komm mal schnell vorbei. Und dann, ja, und dann war ich da. Irgendwie. Weiß auch nicht. Dann stand ich dann plötzlich da.
Raus aus dem Schnitt,
genau,
rein in die Welt.
Genau. Also aus der absoluten Kontrolle, in welcher Reihenfolge wird jetzt was passieren, du hast eigentlich keine Kontrolle mehr und weißt nicht, was jetzt als nächstes passiert. Also, ja, und dann war ich da und dann wurde sie eingeleitet. Ja, aber dann verlassen mich wirklich so meine Erinnerungen an die konkreten Abläufe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, es war nachmittags, wo die Einleitung dann gestartet ist. Und das
war
erstmal so,
glaube ich. Also sie hat die erste, oder? Die hat.
Nee, es war nachmittags und dann ist nichts passiert und du durftest wieder nach Hause gehen. Und dann hat man morgens, und da war es dann in der 32+4 Schwangerschaftswoche, hat man neu gestartet. Und da hat sie dann, glaube ich, 2 Gaben bekommen. Und dann ging es halt baseballschlägermäßig los. Also es ging von 0 auf 100.
Ratz, ging das dann plötzlich, ja.
ratzfatz am Ende.
Ja, es ging dann relativ schnell.
Also war echt richtig
Ich glaube, es waren dann auch nur 1,5 Stunden, obwohl ich nicht genau weiß, von wo man dann ganz genau rechnet. Eine zweite, dritte Gabe oder ich weiß es nicht. Ich glaube, das war das Einsetzen der Venen und dann lief es dann irgendwie und dann war irgendwie 1,5 Stunden, hat es dann nur noch gedauert. Für mich war ganz schlimm, weil Lena total erschöpft war. Wir waren halt alleine in einem Kreissaal. Die Venen fingen an und klar, die Ärztinnen sind halt irgendwie draußen und sie lehnte mit dem Kopf an meiner Brust sozusagen. Also sie saß auf dem Bett, kann man das Bett nennen? Oder auf der und lehnte mit dem Kopf an meiner Brust und war erschöpft. So waren wir da irgendwie so 1/2 Stunde irgendwie und dachte ich auch, wenn ich jetzt hier weggehe, die kippt mir um. Also das war auch, das war nicht so schön. Ja.
Was hat man euch angeboten in der Situation? Oder war das nur aushalten?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt sage, ich hatte keine Hilfestellung, glaube ich, würde ich Angst haben, dass ich den Menschen dort irgendwie Unrecht tue. Zumindest war das Angebot da und es ist ja immer da, so vermute ich das und so glaube ich das auch zu erinnern, dass es, wenn sie irgendwas brauchen, wir sind da, wir kommen. So, also ja. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, auch so gerade so bei Hebammen, das, ne, also die sind also immer da. Ich glaube aber, dass Lena in dem Moment nichts anderes brauchte. Also es richtet sich ja dann nach der gebärenden Person und nach dem Kind. Also für mich hätte man in gewissen Situationen auch einfach einen Stock dahinstellen können und ich hätte und es wäre der gleiche Einfluss gewesen irgendwie. Ja, ich war dann halt beobachtender. Klar, ich war da für Lena und ja, war dann in der beobachtenden Rolle.
Also deine Frau fand diese Position die einzig aushaltbare und die wunderbarste, in deinem Arm, an dich angelehnt, in ihrer totalen Erschöpfung. Und wir wissen beide, dass sie den Satz gesagt haben, den ich jetzt wirklich nennen möchte, weil ich den sehr imposant fand und ich habe ihn mir auch notiert damals. So schaffe ich es, die Wehen auszuhalten. Hier will ich nie wieder weg. Ich könnte in deinen Armen auch so sterben. Der hat mich sehr tief berührt, weil das auch klar machte, dass auch sie in dem Moment alle Gefühle zugelassen hat, aber letztendlich sich absolut sicher gefühlt hat. Er hatte keine Angst vorm Sterben, aber auch sie wusste nicht, was kommt oder wie es ihrem Sohn geht. Aber sie wusste, das ist der Ort mit dem Menschen, mit dem schaffe ich alles. Und es hat mich sehr tief berührt.
Ja, mich auch.
Ich weiß.
Ja, gibt auch wenn man halt nur der Zuschauer ist und ich habe auch keine andere Rolle eingefordert. Ich wollte auch nie irgendwas tun oder die Kontrolle haben oder so. Das war für mich alles total klar, dass es hier und jetzt um was ganz anderes geht. Und ich hätte auch mir keinen anderen Ort in dem Moment einfach gewünscht, sondern ich wollte genau da sein. Ja.
Und plötzlich wurde es ganz voll im Kreissaal.
Ja, dann ging die Geburt los. Das heißt, ich war am Kopfende sozusagen. Ich stand rechts hinter Lena, die da halt lag, so wie man dann bei einer Entbindung dann liegt. Und vor ihr waren zwei Ärztinnen. Also es war die Oberärztin war da wegen dieser besonderen Situation der Frühgeburt. Und ich habe einfach nur beobachtet, wie die sich angucken, weil ich irgendwie herauslesen konnte, wollte. Also Nee, nochmal von vorne. Also ich wollte herauslesen, wie es denn jetzt aussieht. Ist das jetzt alles gut so? Ne? Irgendwie geht es dem Kind gut? Und die guckten sich an und wurden irgendwie immer, ja, nicht nervöser, aber die Bewegungen wurden irgendwie schneller und dann gab es so ein paar Augenkontakte und dann wurde geschnitten, weil sie dann sagten, so jetzt noch eine Wehe und dann holen wir das Kind raus. Währenddessen fühlte sich, oh Gott.
Nimm dir Zeit.
Währenddessen füllte sich der Raum mit ganz vielen Personen. Also, welche genau das waren, also das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es waren ganz, ganz viele Personen, kamen dann halt rein, so ganz leise und behutsam, aber ich merkte irgendwie, der Raum füllt sich hier. Und es waren, also jetzt, wenn ich jetzt spontan eine Zahl nennen würde, würde ich jetzt 6 oder 7 sagen. Es waren ich weiß nicht, ob es so viele waren und ob so viele überhaupt Zeit hatten, da zu sein. Irgendwie in einem Krankenhaus hat man ja irgendwie auch immer viel zu tun. Ich kann das nicht ganz genau sagen. Ich hab viele Personen wahrgenommen, die halt so eine Art Halbkreis dann um diese beiden Ärztinnen geschlossen hatten. Und durch die Tür sah ich schon diesen Kasten.
Ein Inkubator.
Boah, weiß nicht. Also, das war schon ja so, dass ich das alles sehr gut sehen konnte. Also ich war halt rechts hinter der Helena und guckte in den Raum rein und sah auch links hinten auch die Tür. Also alles, was passierte, sah ich vor mir. Und die sahen aber, waren alle ganz ruhig und still und hatten aber eher so ein freundliches Gesicht, das weiß ich noch, was mir total gut tat. Leo wurde dann geboren und kam dann direkt zum Bonden auf die Brust von der Lena und lag dann da erstmal.
Darf ich da nochmal eben einhaken? Ich war jetzt nicht schnell genug, Entschuldigung. Du hast gesagt, dass sie so freundliche Gesichter hatten und dass sich das beruhigt hat. Das heißt, durch diesen gab es Augenkontakt vielleicht sogar oder haben die nur ins Geschehen geguckt oder hast du dich auch zwischendurch, hat mal jemand dich auch angeguckt?
Ich glaube ja.
Mhm. Sprich, nonverbales Feedback, ihrem Kind geht es gut. Weil du standst ja rechts dahinter, es musste auch gar nicht, man kann natürlich sprechen auch in der Situation, aber manchmal muss man ja auch über andere Sachen vielleicht sprechen, dann im Team oder auch einfach ruhig sein. Aber alleine durch Blickkontakt oder durch die Atmosphäre hast du deutlich wahrgenommen und warst im Vertrauen, dem geht's gut. Ich merke, dass es dem gut geht, es ist gerade keine Gefahr, obwohl viele Menschen hier gefühlt drin sind. Der Brutkasten, den ich sehe, so? Kann ich das so verstehen?
Ja, so war's. Also es war zuerst nicht bedrohlich, aber eher so, okay, jetzt wird's ernst. So, ne? So jetzt ernst und es geht hier um was. Ansonsten wären es nicht so viele Personen. Mhm. Ansonsten wäre kein Inkubator draußen, wenn es hier nicht um irgendwas gehen würde. Ne? Wenn es nicht um ein Leben. Also, ne? Also es war jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es geht ja trotzdem um ein Menschenleben so. Und dann, das hat man dann schon gespürt, aber auch so eine gewisse Handreichung durch diese Blicke, dass man sagt, ja, aber ne, das wird schon alles, sie sind hier in guten Händen und wir gucken, wir haben es im Blick, so wir sehen sie. Und das war für mich sehr, sehr wichtig in dem Moment. Ja.
Schön, sehr gut. Weil Sicherheitsvorkehrungen sind toll und dann das Feedback zu kriegen, wir haben das vorbereitet. Alles ist cool, wenn was ist, sind wir hier, aber Signal, jetzt gerade ist alles gut. Schön. Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Leo war dann bei Helena auf dem Bauch und es wurde gebondet. Das war auch spannend, was dann passiert ist bei dir.
Ja, Lena, das war, glaube ich, so, man merkte halt schon, dass es so eins, also das, ne, so, also ein total schönes Erlebnis war. Und sie war total, die waren beide total bei sich, oder sie war total bei Leo gewesen. Und ich hatte trotzdem immer noch die Position des Beobachten oder der beobachtenden Person, weil ich stand nun mal daneben. Ich habe jetzt nicht selber gebondet, sondern ich habe das alles so beobachtet und habe dann auch, ja, mir so einige Gedanken gemacht. Ich wusste jetzt nicht, also uns haben wir uns ein bisschen vorbereitet, von wegen hier Inkubator und Luft und so und keine Ahnung. Und in mir ging es dann so rum, also so halt die ganze Zeit halt so durch den Kopf, okay. Wie viel Sauerstoff hat er noch? Ist das jetzt, wie viel Zeit ist gerade verstrichen? Muss der jetzt nicht mal endlich mal irgendwie irgendwo angeschlossen werden? Hat die Haut sich gerade blau verfärbt und so? Wie geht's, ne? Wie sehen die Lippen aus? Also ich hatte einen sehr, sehr pathologischen Blick auf diese Situation dann plötzich gehabt. Weil ich dann dachte, so,
damn it, legt ihn so endlich
verdammte
in den
Scheiß,
Kasten.
jetzt reicht's aber auch. Dachte ich dann tatsächlich irgendwie in diesem wunderschönsten, in den, einen der unter Verdacht stehenden schönsten oder halt Schlüsselmomente für halt viele Personen, dachte ich dann so, jetzt ist aber gut, jetzt versorgt ihn mal bitte irgendwie. Also was mir ja eigentlich auch, muss man also ehrlich dazu stehen, was mir ja auch nicht zusteht. Also es steht mir nicht zu entscheiden irgendwie, ne? Also es war halt so ein Gefühl, es ist ein Gefühl der Angst und Ahnungslosigkeit und man hat ja auch nicht so richtig teilgenommen. Ich weiß gar nicht, ne? Also hätte ich ihn jetzt selber in den Arm gehalten, würde ich ihn auch nicht mehr hergeben wollen, ne? Aber wenn man so außen steht und dann die Dinge beobachtet, ist es dann doch ein bisschen anders.
Ja, und da holt dich dann halt, finde ich, auch wie du das eben beschrieben hast, du kannst das alles so großartig beschreiben, dir hat eigentlich die Kamera gefehlt, ne? Weil eigentlich war es auch in deinem Job-Business so, du kannst es alles beschreiben, du bist, ich meine, Entschuldigung, wenn du schon sowas sagst, als Erstlingsvater, ist die Haut blau geworden, etc. Sprich, du hast trotzdem Wissen gehabt und du hast alles sehr dokumentarisch natürlich empfunden. Also du genau, hätte man dir das Kind zum Bonden gegeben, wäre es eine komplett, also hätte man vielleicht da auch nochmal helfen können, aber das geht in der Situation, ging nee. Das halt nicht. Aber ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar. Man hätte dich da rausholen können aus dieser Perspektive, aber es ist sehr nachvollziehbar, dass du das so für dich geregelt empfunden hast und deswegen ja auch zu deinem Freund Matze wahrscheinlich gesagt hast, ich bin 24 Stunden nach Geburt Vater geworden.
Das muss man leider. Nee, das war nicht.
War nicht Matze?
Das war der Basti.
Ah. Das war der
Basti. Ich habe das bestimmt auch anderen erzählt, aber ich erinnere das beim Basti am stärksten.
Basti und Basti sitzen zusammen, sagt der eine.
Basti.
Ja. Ja, krasser Satz, ne?
Ja, ich muss auch noch. Ich muss noch mal dazu einhaken, es stimmt schon, was du sagst. Es ist auch, ich will darüber auch nicht klagen. Es ist alles so richtig gewesen und da stehen und andere Sachen stehen da im Fokus und sind wichtiger als jetzt ich. Aber ja, es sind trotzdem Gefühle, die dann einen so ein bisschen einnehmen.
Ich habe das gar nicht als Klagen empfunden gerade, sondern eher als sehr schlüssig und so, dass du es auch, also es passte jetzt einfach extremst gut, auch zu deiner Situation.
Ja, und das mit den 24 Stunden stimmt tatsächlich. Also es war in dem Moment ja dann auch so, es geht dann halt um die Versorgung und Gesundheit dann des Kindes und dann durfte ich, genau, er hat dann etwas Sauerstoff bekommen, weil die Sauerstoffsättigung dann noch nicht so richtig gut war. Und das Erste, was ich von ihm, das erste Bild, ja, ist halt total verklebt mit Schläuchen und ich glaube schon eine Ernährungssonde schon gelegt und der Sauerstoff und du erkennst das, du siehst das Kind ja gar nicht so richtig. Und nach 24 Stunden durfte er dann mal für eine Zeit lang vom Sauerstoff irgendwie weg. Oder ja, ich meine, Lena hat ja auch Känguruht und ich durfte ihn dann nach 24 Stunden dann haben.
Das erste Mal auf den Arm. Mit Pflastern und Schläuchen, aber das erste Mal auf dem Arm. Und das war einfach nochmal das Gefühl, was dann wichtig war und einsetzen durfte, sehr nachhaltig, ja.
Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es mir in den 24 Stunden dann davor ging und was ich dann so, das hätte ich, glaube ich, dokumentieren sollen, irgendwie, ob ich, wie ich mich da gefühlt habe, aber ob ich dann tatsächlich dann schon das so begriffen hatte, so für mich dann irgendwie ein Kind oder in dem Fall dann einen Sohn zu haben oder halt jetzt Vater zu sein, das weiß ich nicht mehr. Aber der Moment hat mich dann, glaube ich, zum ersten Mal dann so ein Elternteil werden lassen. Also dann war ich dabei. Also da war ich dann wirklich dann dabei.
Ja. Ja. Ja, wäre total spannend. Aber du weißt das halt nicht mehr. Dann ist es auch so.
Verdrängt.
Punkt. Ja. Vielleicht nicht wichtig. Vielleicht einfach im Flur gesessen und dich dreimal umgezogen.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Oder gar nicht.
Oder gar nicht viel Kaffee getrunken und einfach mal aufs Sofa gelegt. Es kann auch sein, dass du einfach geschlafen hast, 24 Stunden. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber genau. Der Leo war auf der neugeborenen Intensivstation und dann hatten wir eigentlich ja...
Ach, fehlt ja noch was. Also ich bin ja schon direkt in die 24 Stunden reingesprungen, aber dann war das halt so, ja, die Leute waren dann irgendwann weg. So aus dem, also Leo war geboren, er war im Inkubator, die Leute waren raus, es waren tatsächlich alle Leute raus, Lena und ich waren ganz alleine. Dann haben wir erstmal ganz gelöst halt ihre Mutter angerufen, die vollkommen fertig war. Und dann kam eine Ärztin rein, dann halt zum Nähen und hatte ihre Handschuhe schon angezogen und hockte dann halt vor Lena und merkte dann, scheiße, das Licht ist ja, hängt ja ganz krumm und schief und ich kann nichts sehen. Und dann hat sie gesagt, können Sie ausleuchten? Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich. Wenn ich was kann, dann wurde zum ersten Mal meine Kompetenz gefragt und ich konnte sie einsetzen, indem ich dann Lenas Vulva ausgeleuchtet habe und sie dann durfte, konnte, wollte, sollte, musste.
Du hast den Raum wiedererobert mit deiner Präsenz deiner Energie.
Genau, das war das war so eine Art Zurückgewinnung des Raums. Ja.
Hast du eigentlich in dem Moment nicht fast selber laut gelacht? Also so innen drin? Also ich hätte, also wenn ich, Helena, ich muss sie nochmal fragen, vielleicht hat sie sogar gelacht. Ich hätte auf jeden Fall, ich finde es mega absurd, ich finde es mega cool auch. Weil ich habe dir dann auch gesagt, das passiert uns öfter, man macht sich steril, zieht die Handschuhe an, baut alles auf und dann so, Mist, das Licht ist nicht gut, ne? Weil die Frau sich auch nochmal bewegen musste oder man selber einfach vorher es vergessen hat. Und dann fragt man natürlich entweder die Hebammenschülerin oder, ne, und oft den Vater, weil man mit dem alleine ist, wenn man dann nähen muss. Und das möchte man denen ja auch nicht unbedingt antun. Mhm. Aber dich zu fragen, das war natürlich,
ich habe, glaube ich, direkt gesagt, ja, auf jeden Fall, glaube ich, sogar einen kleinen Glückshüpfer gemacht und habe dann direkt, war dann direkt bei der Arbeit, sozusagen.
Ja, schön, prima. So hüpf auf die neugeborenen Intensivstation. Es gab eigentlich wenig Sachen, aber die bestimmten dann den Tagesablauf. Um was ging's?
Es begann der Kampf ums Kolostrum. Das war erstmal so das Wichtigste, glaube ich. Aber die richtigen Abläufe weiß ich gar nicht mehr. Ich war immer nur morgens und abends da und dann auch dann was länger und dann ging es irgendwie er bekam ja auch Nahrung so, ne? Und es ging halt darum, so, okay, jetzt kann er schon gestillt werden, so wie fangen wir damit an? Und will das Lenas Körper überhaupt schon? Geht das überhaupt? Und dann haben wir schon ziemlich um jeden Tropfen, also wir, sage ich, das hört sich irgendwie komisch an, aber tatsächlich, ich war da, also sie hat, also wir, ja, klar, weil wir. Ich zumindest die Kanüle halten musste, die mir auch zwischenzeitlich einmal runtergefallen ist. Aber die, genau, und dann wirklich um jeden Tropfen gekämpft haben, der dann halt so da rauskam. Ja, es ging dann einfach nur noch ums Versorgen, ne? Und das, was ich mitbekommen hatte, Lena, ist ja dann auch da geblieben. Sie hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach Hause zu kommen, aber hat dann gesagt, nee, ich bleibe die ganze Strecke hier. Die ganze Strecke heißt dann insgesamt dann irgendwie 5 Wochen Krankenhaus sollten es dann werden. Oder kinderintensiv, aber ich sag mal Krankenhaus, weil es die Atmosphäre einfach trifft. Ja, sie alle 1,5 Stunden dann entweder abpumpen zum Kind, Känguruen. Und sie war ja noch auf einer, sie war anfangs ja noch auf einer anderen Station. Und sie ist aber alle 1,5 Stunden da hoch. Und es war auch scheißegal, ob es jetzt Nacht war oder Tag war oder so, ne? Sie hat nicht lange geschlafen. Die hat einfach nur gemacht, funktioniert. Und ja, das war für mich natürlich, ja, total schön irgendwie. Ne? Weil ich wusste so, es kann einfach nicht viel passieren. Ja, und so lief es dann die ganzen Tage weiter, ne? So auf der Treppe sich angezogen, auf der Treppe sich ausgezogen, zum Krankenhaus gefahren, zur Arbeit gefahren, wieder zum Krankenhaus gefahren. Dann war man da mitten in der Nacht zu Hause, morgens ging es dann wieder ins Krankenhaus. Also es ging halt so irgendwie 4-5 Wochen lang.
Super anstrengend, auf jeden Fall. Und dann kommen ja auch immer noch so Sachen bei den Frühchen gerne dazu. Ne, eine verstärkte Neugeborenen-Gelbsucht, viele kriegen auch mal vielleicht Leistenbrüche etc. pp. Aber auch hier wieder die Message, glaube ich, die wir beide nach draußen an die Eltern, die entweder gerade in so einer Situation stecken, obwohl die hören sich wahrscheinlich jetzt gerade nicht diesen Podcast an, aber an alle werdenden Eltern, die vielleicht nicht wissen, was für Situationen kommen, habt einfach keine Angst vor diesem Reinwachsen und habt Vertrauen in die Kompetenz der Kinder. Man wächst da, weil man natürlich auch muss, sehr schnell rein. Aber die Kinder helfen einem dabei sehr und die Menschen, die drumherum arbeiten, auch.
Ja, es ist nur blöd, wenn man so ein pathologischen Start hat. Also in vielen Fällen ist die Geburt ja auch mit einer gewissen Pathologie verbunden, weil es ja auch nicht nur um Fürsorge, sondern auch um Kontrolle auch irgendwo geht, eines gewissen gewünschten Gesundheitszustandes. Und ich kann nur erahnen, und ich weiß es nicht ganz genau, wie es jetzt zum Beispiel anderen Eltern, und ich hoffe, ich darf Judith jetzt erwähnen, irgendwie geht, die da noch andere Sachen im Blick haben müssen, und selbst eine, allein schon eine Frühgeburt an sich ist schon sehr pathologisch, und es ist wirklich dieses, das Kind sagt dir, was es braucht, das Kind, ne, kommt schon irgendwie zurecht und ihr werdet schon das Richtige machen, das dauert, glaube ich, immer sehr lange. Aber wenn man so einen pathologischen Start hat, dann dauert es, glaube ich, noch mal länger. Und ich habe mich sehr da durchschlagen müssen, durch diese ganzen Zahlen, durch diese ganzen Kurven, durch diese ganzen Statistiken, durch diese dieses ständige Aufwärmen von so, wie viel Gramm haben wir zugenommen, jetzt hat er abgenommen, jetzt sind wir da, jetzt sind wir dort, irgendwie immer einen Strich, immer ein Häkchen machen, so alle paar Stunden, und dann hat man auch ständig das Piepen von den Kontrollgeräten irgendwie, ist dann um einen rum, man hat die Zahlen von der Sauerstoffsättigung, man bloß nicht unter 80 bloß nicht unter 80 gehen. Und es dreht sich sehr viel um Zahlen, um Statistiken. Und das ist, und das Kind sagt, also dem, also da, dass man das Kind hört. Also das Kind sagt einem schon, wie es ihm oder ihr geht oder dem Kind. Und das teilt es, glaube ich, mit, aber ich glaube, man zwischen den ganzen Geräuschen drumherum, den ganzen Zahlen, das verbaut einem so ein bisschen so den Blick auf die Person, die am besten weiß, wie es ihm oder ihr gerade geht.
Absolut. Und das ist wirklich total unabhängig, sobald irgendeine Auffälligkeit man in seinem individuellen Verlauf hat, ist es genau das, woran man bemessen wird. Also zum Beispiel gestern bei einem Hausbesuch haben Eltern zu mir gesagt, das Kind hatte auch eine Neugeborenen-Gelbsucht, war aber reif geboren, bisschen erhöhte Werte und kam dann unter diese UV-Matte. Das alleine fanden die so schlimm, dass sie alles, was zu Hause stattfindet, als den absoluten Wellnessurlaub bestimmt. Weil auch wenn das Kind unruhig ist oder nicht schläft, sie finden einfach dieses Setting und diese Umgebung zu Hause. Und der Vater hat es auch gestern zu mir gesagt, dass alle seine Arbeitskollegen sagen, also siehst aber gut aus. Und dann sagt er, ja, gemessen halt an dem Start, wie wir gestartet sind, ist das alles gerade kein Problem. Und deswegen, wenn man Wochen, Monate lang mit Tabellen, Perzentilen, Therapieplänen und gerade auch immer an bestimmten Themen wie ist das Gewicht? Wie ist das fucking Thema Gewicht? Dann braucht man bei all diesen Themen sehr, sehr, sehr viel länger. Und du hast dir ja irgendwann mal gesagt, ist mir egal, wenn der Leo irgendwann mal 5 Kilo wiegt, dann lasse ich das Thema los.
Ich musste es für mich lösen und ich habe es auch irgendwie pathologisch gelöst, weil ich habe gesagt, so, ich komme aus dieser pathologischen Falle nur raus, wenn ich selber für mich eine pathologische Grenze ziehe oder beziehungsweise eine Zahlengrenze sehe. Mhm. So, und das war für mich dann die 5 Kilo. Wir kamen nachher nach 5 Wochen, nach 5 Wochen kam er raus, dann hatte er gerade so die 2,5 Kilo. Ne, wir kamen mit dem Kind nach Hause, was irgendwie 2480 ungefähr war, wog, kam. Und ging es halt darum, okay, wir müssen jetzt alleine gucken, es gibt keine Kontrollsachen mehr, wo ist der Monitor, wer sagt mir, ob er jetzt genug Sauerstoff hat, so, dann ging es erstmal darum, sich davon zu lösen, dann war die Aufgabe, okay, jetzt müssen wir selber gucken, irgendwie, das heißt, also das macht man natürlich immer, also man guckt natürlich immer, dass dem Kind irgendwie gut geht, zumindest ist das der Plan. Und dann fallen gewisse Sachen dann halt weg. Und das spürt man da natürlich. Wenn man dann zu Hause ist, dann gibt es keine Kontrollmonitor oder, ja gut, also zumindest muss ich sagen, bei dem Leo war es nicht nötig, dass noch irgendwelche Kontrollen noch nötig waren. Ne? Also das kann ja auch relativ unterschiedlich sein. Bei ihm war das nicht nötig und das war für uns auch so eine gewisse Abnabelung noch von so gewissen Kontrollen, Sicherheiten. Und das hat leider bei mir dazu geführt, das heißt leider, also ich habe dann angefangen, immer wenn er geschlafen hat, habe ich kontrolliert, ob er noch atmet. Also das habe ich dann auch sehr lange beibehalten, so ungefähr 2 Jahre.
Ja, und da würde jeder jetzt hier zu Hause, der gerade Erstlingsvater ist, auch sagen, habe ich auch gemacht. Halt nur nicht 2 Jahre. Du hast es halt 2 Jahre
wahrscheinlich
gemacht.
Wahrscheinlich. Ich hab den Zeitpunkt mir nicht aufgeschrieben, aber vielleicht übertreibe ich so ein bisschen, aber vom Gefühl her habe ich das sehr lange gemacht oder erwische mich jetzt nochmal dabei, wenn meine schlafenden Kinder dann da liegen, dann zu gucken, ob der Brustkorb sich bewegt. Also ich gehe
hebt und senkt.
Nicht aus dem Zimmer raus, ohne das einmal zu prüfen. Ja.
Ja, es sind so einzelne Fragmente. Man fühlt sich einfach nicht als Einheit und man fühlt auch das Kind und sich noch nicht als Einheit und einfach noch ein bisschen verstärkter als vielleicht sowieso als Frischlingseltern. Und es dauert einfach. Lassen wir uns Zeit.
Ja, es dauert sehr lange. Dann sind immer noch so Sachen, die immer noch neu so dazukommen, die man auch erstmal erarbeiten muss. Oder ich musste mir sehr viele Sachen erarbeiten und auch eine gewisse Haltung mir erarbeiten. Ich wusste vieles nicht. Ich wusste auch, ich habe mich mit vielen Sachen halt nicht beschäftigt oder beschäftigen müssen, die dann zum Beispiel kamen. Wir hatten den ersten Kinderarztbesuch, hatten wir. Wir waren das erste paar Tage draußen mit dem Frühchen, das erste Mal bei einer Kinderärztin oder bei einem Kinderarzt, die dann gesagt haben, ja, sieht ganz gut aus, das Becken, naja, da sollten wir irgendwas tun. Aber wenn sie das nächste Mal wiederkommen, lassen sie uns das Kind dann direkt impfen. Und ich dachte halt so, oh Gott, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wir sind noch vor dem errechneten Termin dieses Kindes. Also es war für mich irgendwie total abstrus, da jetzt, wo wir jetzt so lange oder Lena, dann um dieses Kind dann auch jetzt da irgendwas egal was man davon hält und egal was man für eine Haltung dann zu dem Thema hat, es war für mich ganz, ganz eigenartig, weil ich dachte so, jetzt geht es erstmal um uns, jetzt geht es um Kind, jetzt geht es ums Zunehmen, jetzt geht es darum, dass wir auch eine gewisse Bindung hinbekommen und dann wird es wieder pathologisch und dann wird es wieder auf irgendwas hingewiesen. Und dann haben wir den Kinderarzt gewechselt, der dann sagte, das Thema legen wir jetzt beiseite, es sind andere Sachen dran, wir unterhalten uns darüber erstmal in einem Jahr, so dass alles, was das Kind jetzt braucht, es wird sich eh mit nichts anstecken, weil es ist nur zu Hause bei Ihnen beiden, es braucht jetzt was anderes, es sollte vielleicht zunehmen, ja, okay, ne, so. Und irgendwann sagte dieser Arzt, es war ein Arzt, sagte dann auch später dann, ja, wir lassen jetzt auch dieses Thema so des Zunehmens. Ich sehe ja so, dass, oder das wird schon. Und wir hatten dann auch zu Hause reihenweise Tabellen mit irgendwelchen Zahlen drauf, wo wir jedes Gramm wurde irgendwie aufgeschrieben. Und dann, da mussten wir uns irgendwie ganz stark emanzipieren. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, weil viele Themen aufkamen, die wir nicht kannten und zu denen wir auch keine Haltung entwickelt haben. Und das ist das Anstrengende. Haltung zu entwickeln, durch Wissen, durch Beschäftigung und da die Emotionen auch mal beiseite zu stellen, das ist wirklich schwer. Und dann war auch noch ein anderes Thema gewesen im Krankenhaus, hatten sie uns dann halt an so ein bisschen so dazu empfohlen, sage ich jetzt mal vorsichtig, Wolter mit dem Kind zu machen, das heißt auf erzwungene Physiotherapie, um in eine Bewegung zu kommen, also gewisse Impulse setzen, Reize zu setzen, um einen gewissen Muskeltonus anzuregen. Und es gibt halt Wolter und es gibt Bobert und bei dem einen macht man halt den schnellen Weg über Impulssetzung und bei Bobert geht es halt um Außenreize, um dass das Kind halt selbstbestimmt sich irgendwo hindreht durch einen Impuls, der zum Beispiel durch eine Glocke gesetzt wird oder irgendwie sowas. Und das hat sich für uns in dem Moment, also für mich hat sich das in dem Moment total falsch angefühlt, weil ich hatte zu dem Kind noch keine große Bindung und sollte dann diese Bindung wieder verletzen. Also es kam wie ein Übergriff vor. Und das haben wir dann zu Hause dann noch einmal gemacht und haben dann direkt gesagt, so nee, das ist überhaupt nicht unseres. Und dann hatten wir uns, glaube ich, weiß nicht, ob wir dann noch mit dir nochmal gesprochen hatten und wir hatten uns dann aber auch mit dem Kinderarzt wir haben das natürlich angesprochen, dann das Thema, und wir haben das oder mit mehreren Leuten dann auch so darüber gesprochen. Ich weiß noch, wie die Lena sagte, dass wir dann auch beim Zweitarzt sozusagen oder eine Zweitärztin irgendwie so dazugezogen und um dann irgendwie uns dann nochmal ganz sicher zu sein, so dass es einfach und ja, ne, also da, und das war ständig so. Man hatte ein Gefühl und man hat das Gefühl aber mehrfach überprüfen lassen müssen durch, ja, ÄrztInnen, durch Hebammen, durch dich, durch was auch, ne, also man hat sich der sehr und das Gefühl und das muss man sich, das, oder muss man, ich darf das immer so blöd, also ich musste mir das Gefühl echt erarbeiten, ja, also zu dem Kind, beim Kind zu sein und auf das Kind zu hören und auf mich und auf die Lena zu hören, das ist so, dass das so empfand ich so eine der schwierigsten Aufgaben so im Wochenbett.
Ja, weil es strömen einfach Angebote, gerade bei einem Kind mit besonderen Bedürfnissen, auf die Eltern zu. Und manchmal werden halt die Angebote auch als you have to verpackt, weil man vielleicht als Therapeutin oder Hebamme oder Ärztin selber diese Meinung und Überzeugung lebt oder auch gute Erfahrungen einfach damit gemacht hat. Wolter hat natürlich in dem physiotherapeutischen Bereich also absolut seine Berechtigung, sagen TherapeutInnen. Ich habe auf jeden Fall bisher nur Eltern erlebt, die es unglaublich schwer hatten, durchzuführen. Ungeachtet jetzt, ob natürlich ein hoher Benefit da ist, denke ich, wenn du an das Gefühl herankommst, dass du merkst, ich kann das nicht, ich will das nicht, dann muss man in Kontakt damit gehen und sich austauschen und abwägen, was tue ich jetzt damit, mit diesem Gefühl und wo hole ich mir nochmal den Austausch. Und deswegen gut, auch hier nochmal diese ganzen Listen, Tabellen, also wäre ein Appell wirklich, auch wenn Hebammen in der Schwangerschaftsvorsorge wirklich gewinnbringend sind für euch als werdende Eltern, finde ich natürlich. Im Wochenbettbesuch sind sie ja eher so allgemeingültig, immer so, was macht eine Hebamme? Ja, die ist bei Geburt und die kommt nachher nach Hause. Nee, unser Arbeitsspektrum ist ja viel, viel größer, aber gerade auch fürs Wochenbett, gerade in Zeiten des Hebammenmangels, es ist so unsagbar wichtig, dass ihr jemanden da habt, der euer Vertrauen genießt und der dieses Kind und euch über eine lange Zeit mit begleiten darf, weil der dann einfach auch nochmal eine andere Einschätzung geben kann, weil er einfach weiß, wo sind die Ressourcen, was ist da gerade, was kann ich da noch organisieren und einfach eine gute betreuende Kinderärztin. Also das ist, ne, und vielleicht noch andere Therapeutin. Das ist, leistet euch das und kämpft dafür da draußen, dass ihr dieses Setting drumherum habt. Ihr dürft das haben. Ihr kommt in eine neue Situation als Eltern. Also holt euch alle Fachpersonen, die dafür vorgesehen sind. Ich gehe auch zum Notar, wenn ich ein... Ach nee, zum Notar will ich ja nie gehen. Der kostet ja immer so viel Geld. Aber zum Rechtsanwalt, wenn ich Hilfe brauche, ne, in dem einen Bereich. Und ich komme zu dir, wenn ich einen Dokumentarfilm drehen will. Den fange ich ja nicht an, selber zu drehen mit meinem Handy.
Ja, diese Selbstbestimmung ist total wichtig und ist aber sehr, sehr schwierig.
Ja, es ist nicht nur Selbstbestimmung, es ist auch der nächste Punkt, an den ich nämlich kommen will. Ich bin ja selber mal so fasziniert von Menschen in ihren Berufen, weil die haben ja was gelernt, die haben das vielleicht sogar studiert, vielleicht haben die sogar promoviert, keine Ahnung, oder die haben Erfahrungen gemacht, die kann ich ja gar nicht machen, die kann ich mir gar nicht imaginieren. Und so eine Hebamme, die kann zum Beispiel im Wochenbett ein Heilbad machen.
Das kann sie. Ich hatte tatsächlich, weißt du ja, ein bisschen Bindungsprobleme, aber ich hatte ja diese Geschichte mit diesem Kreissaal, so dieses, die ist Außenstehende und ich hatte dann halt so das Gefühl, dass ich habe diese Geburt einfach verpasst. Ich habe das Gefühl irgendwann gehabt, ich habe durch diese Rolle, die ich auch selber mitgestaltet habe, einfach so diese Geburt verpasst im Bereich des Fühlens und Kennenlernens. Und dann hast du gesagt, da habe ich was für dich. Lass uns mal so ein Heilbad machen. Ich schenke dir die Geburt sozusagen. Jetzt wird es schwierig für mich, weil das sehr,
emotional ist. Soll ich es erklären, was es ist? Möchtest du lieber, dass
ja,
wir das
also
so
kannst,
machen? Ansonsten ja, kriegst also, du Zeit.
Ja. Wir können es ja abwechseln. Also ich kann ja damit anfangen, dass ich, wir lagen dann da im Bett. Ich hatte mein Oberteil ausgezogen und lag dann da sozusagen. Es war schon relativ später Nachmittag.
Also die Helena
und
du lagen
ich lagen im Bett. Nicht wir beide.
Nicht wir lagen
genau, du kamst dazu. Und genau, du kamst dazu, beziehungsweise wir lagen zu dritt im Bett und du kamst dazu, es war später Nachmittag, es war irgendwie, es war eine gute Stimmung. Wir waren sehr gelöst und es war klar, du machst dann mit uns ein Heilbad und oder mit dem Leo oder mit mir. Und genau, kamst dann da mit der Schüssel rein. Jetzt kannst du mal weitermachen.
Genau, ich habe die Badewanne, ich habe mir so eine Bütt genommen, bin ins Badezimmer gegangen und habe Schlafzimmer schön warm gemacht und wollte noch was trinken und habe euch erstmal vorbereitet, dass ich halt, also was ich überhaupt vorhabe. Und das Prozedere ist, ich bade das Kind auf dem elterlichen Bett und da geht es dann gar nicht nur um das pflegende Bad, nämlich gar nicht, sondern das Kind soll einfach in das Element Wasser zurückkommen, was es ja kennt. Und darf in seine Erinnerung kommen. Und das Ganze geschieht sehr friedlich und ruhig und leise. Gar nicht sehr lange, ein paar Minuten. Das Zimmer dunkel ich meistens ab. Und ich bereite die Eltern darauf vor, dass das Kind dann tropfnass auf den jeweiligen Leib gelegt wird. Und bei dir war es dann der Fall, dass ich dir den Leo geben wollte. Und dass wir dich dann mit dem Leo zudecken. Und ihr einfach kuschelt und du einfach fühlst. Und dass ich mich neben das Bett setze, auf Abstand oder auf Nähe, das ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Und je nach Situation auch sein kann, dass ich mich dann einfach ganz still entferne und wirklich auch gehe. Also nicht verabschiede wie sonst. Oder mich jemand zur Tür bringt oder sonst was. Sondern wirklich, dass ich still und leise gehe und ihr drin bleibt, wenn ich denke, das geht. Ansonsten kann es auch sein, dass ich da bleibe, falls wir danach reden wollen oder so. Aber ich stehe auf jeden Fall bereit, sonst nachher auch am Telefon. Das kriegen die Eltern als Aufklärung und so haben wir es gemacht. Wir haben den Leo gebadet. Ihr habt so ein schönes Bett damals gehabt in der alten Wohnung unter der Schräge, weiß ich noch. Also es war auf jeden Fall so sehr schön kuschelig auch noch dazu. Genau, und dann habe ich das getan. Also wir haben dein Oberbett aufgeschlagen, hatte dich gebeten, das T-Shirt auszuziehen, Unterhose bitte anlassen.
Habe ich auch gemacht.
Hast du mal gemacht, hast auf mich gehört. Genau, und dann habe ich dir den Leo auf den Bauch gelegt und quasi die Geburt etwas ja, nachgeahmt. Und du hast instinktiv nach deinem Sohn gegriffen. Und
ja, es war so, dass dann, als den ja, Leo vor uns sozusagen gebadet, also Lena saß halt lag halt links neben mir, glaube ich, und ich habe den dann, dieses tropfnasse, warme Kind, dann irgendwie auf meinen Oberkörper bekommen. Kann mich nur daran erinnern, wir hatten dann noch geredet. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwie ein bisschen mehr geredet, so als Übersprungshandlung, um das so ein bisschen alles so. Und plötzlich, ja, ging es nicht mehr. Ja, dann weiß ich nur noch, wie es wirklich so warm, nass aus meinem Gesicht rauslief. Also es war irgendwie so eine ganz andere Art von Weinen auch irgendwie. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel geweint. Und
ja,
ich, das war für mich ein riesen Geschenk.
Sehr gut. Das könnt ihr alle da draußen einfordern. Ach. Heilbad. Einfach mal machen. Und auch nicht nur einmal. Kann man auch mehrmals machen. Und auch wirklich mit jemandem, der euch sehr wohlgesonnen ist. Und wo ihr wirklich im Bett liegen bleiben dürft. Und das Kind euch angereicht wird, nicht selber baden und dann das Kind auf den Arm nehmen. Kann man auch machen, wenn wirklich keiner da ist, aber ich habe mich sehr gefreut, dass dir das so geholfen hat.
Das war mein absolutes Highlight, ne? Also das hört sich jetzt so ein bisschen bescheuert an, aber das war für mich ist einer der Schlüsselmomente im Wochenbett. Also das war dann war auch einiges so mehr klar. Also ich habe irgendwann aufgehört, diese ganzen Sachen pathologisch zu verhandeln, irgendwie mit mir, sondern es war wirklich, man,
ich war danach mit meinem Sohn verbunden. Und dann die schönsten Sachen, es gibt zwei schöne Sachen so im Wochenbett, so für mich persönlich. Das war einmal so, also davon mal abgesehen, dass Lena, also ich blende die Lena jetzt so total aus, so dass sie, na klar, also es gibt natürlich noch eine Geschichte so daneben und noch eine Empfindung so daneben und noch was viel Größeres so, aber wenn man es nur auf mich so reduziert oder wenn ich es jetzt mal nur aus diesem Erleben heraus und ich kann ja nur, ich habe ja nur diesen Blickwinkel, ne? So, ich habe ja nur mein Empfinden und meine Interpretation von dem, was da draußen ist, ne? Das ist, dann muss ich sagen, war es einmal halt das Heilbad, was mir eine sehr große Bindung geschenkt hat. Ich habe mir auch schon mehrfach bei dir bedankt, aber nochmal vielen lieben Dank dafür. Das war wirklich für mich was sehr, sehr Außergewöhnliches und was total Wichtiges. Und dann auf der anderen Seite war es aber auch so, halt so die Babymassage. Ich bin totaler Babymassage-Fan geworden. Das war irgendwie, es war am Anfang Wäuter und es hat was so und dann, aber irgendwie was eher so schädliche Berührungen waren für mich in dem Moment so und dann hat man was an die Hand oder dann habe ich was an die Hand bekommen, wo ich dann halt so eine Verbundenheit, so was Positives geben konnte oder auch so eine, auch so durch so eine Berührung, auch so eine Verbundenheit zum Kind da war. Das hat mir sehr geholfen, weil ich ein sehr körperlicher Mensch bin. So, ich fasse halt sehr gerne, das hört sich jetzt so komisch an, aber man, also halt so in so Berührungen zu kommen oder zum Beispiel zu halten, gehalten zu werden, so, das hat für mich was von Geborgenheit und Zuwendung und das war für mich auch ganz, ganz schön, da was an der Hand zu haben, wo man sich so einen Moment lang so mit dem eigenen Kind so verbunden fühlt und man auf der anderen Seite auch so das Gefühl hat, so man tut jetzt auch irgendwas was Gutes, man macht auch was Gutes durch eine Berührung und das war halt total schön.
Babymassage ist mega. Massage ist überhaupt mega, aber auch jemand, der nicht gerne große Menschen massiert, ein Kind zu massieren, egal ob Baby, Kleinkind, 10-jähriges Kind, 14-jähriges Kind, es ist nonverbale Kommunikation, es ist reine Liebe.
Absolut.
Und auch wenn ich sag immer in den Kursen, auch wenn man so einen richtigen Kacktag hat, also einen richtigen Kacktag, wo man angenervt ist oder sonst was, wenn man sich zugesteht, eine Minute in Ruhe zu sitzen und das Kind einfach nur mit seinen Händen zu berühren, aber in einer totalen, also im totalen Bewusstsein. Massage geht nicht einher mit Gewalt. Man kann nicht massieren und gleichzeitig denken, ich muss gleich den Schreibtisch anzünden oder ich bin im Zorn oder sonst was. Das verschwindet, das geht und es
löst sich auf. Und es gibt ja auch noch die Person, die massiert wird. Ne? Also das heißt, es gibt noch ein Einverständnis, genau, auf der anderen Seite. Ne? Es muss ein Einverständnis, genau, gegeben werden, diese Berührung zuzulassen. Und wenn dieser Link da ist, ist es eine ganz tolle Verbindung.
Mein Hebammen- und Menschenfrau-Herz hüpft wirklich, also ich bin wirklich, ich könnte weinen, wenn ich diese Gesichter sehe, wenn die Kinder mit ihren Eltern das während der Massage in eine Kommunikation gehen, die ist schöner als jedes gesprochene Wort. Es ist unglaublich, weil man sich echt wahrscheinlich in die Seele guckt in dem Moment. Das Kind wie das Elternteil oder Oma, Opa, Geschwister ja genauso. Also, wir sind da beide große Fans. So, mein Blick fällt auf die Uhr, Basti.
Die rattert, die Zeit, die geht voran.
Die rattert. Und es ist wieder so, ich als Zweitgeborene nehme jetzt den Michel, den kleinen Michel in den Arm und sage, Michel, du stehst jetzt leider heute hier hinten an. Du hast eine tolle andere Geburtserfahrung erlebt. Aber ich möchte zum Abschluss kommen, Basti. Ist das okay für dich?
Sehr gerne.
Und ich möchte dir Folgendes sagen. In einem deiner Texte, in dem du vorgestellt bist, habe ich den Satz gefunden und das finde ich großartig und ich wette, du hast ihn selber geschrieben. Eine Kamera schafft Distanz zu den Menschen, die sie betrachtet. Der Mensch dahinter hat die Aufgabe, diese aufzulösen. Und ich kann dir nur sagen, heute hast du auf die Kamera verzichtet. Und ich danke dir sehr für deinen Mut, dich als Vater hier für uns alle zu zeigen. Und es ist mir eine große Ehre, echt, dich in mein Herz schließen zu dürfen.
Danke dir.
Basti. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag und ich danke euch für das Zuhören. Es hat sich total gelohnt, finde ich, aber das dürft ihr selber entscheiden. Wer mehr über mich und meine Arbeit kennenlernen möchte, findet das unten in den Shownotes. Lohnt sich auch. Und vielleicht möchte der Basti, der gestern auch noch mit seinem Freund Per Hepp ein Buch herausgegeben hat, was der kleine Strich heißt.
Richtig.
Zwei Väter haben ein Kinderbuch kreiert. Aber möchtest du irgendeinen Film noch vielleicht für werdende Eltern promoten oder irgendwas, was... Sag, du kannst gerne noch Werbung machen.
Ungern in eigener Sache, obwohl ich halt so dazugehöre. Leute, Menschen, Personen, die sich für die Vielfalt des sozialen Lebens und die Möglichkeiten, die dieser Vielfalt sind, sich da weiter informieren möchten oder gewisse Fragen haben, können sich auf der Seite des Medienprojekts Wuppertal mal umsehen. Und da gibt es ganz viele Themen, die mit Jugendlichen, jungen Menschen, aber auch anderen Personen zusammen kreiert wurden, um ja mit gewissen Sachen, Fragen unserer Zeit halt umzugehen. Das kann sein Gender, Autismus, Alkohol, Eltern, Kontaktabbruch, was auch immer. Und ich bin sehr froh, in dem Bereich irgendwie arbeiten zu dürfen, viel mit Leuten in Kontakt treten zu dürfen. Und ja, wer da Fragen hat an das Leben oder so und gerne Dokumentarfilme guckt, der kann gerne die Internetseite besuchen.
Oder selbst im pädagogischen Bereich arbeitet, weil das Medienprojekt Wuppertal produziert die Sachen natürlich zum Verleih oder Ausgabe an pädagogische Einrichtungen. Ich danke dir, Basti. Herzliche Grüße zu Hause. Bis bald. Ciao. Möchtest du auch noch Tschüss sagen, Basti?
Ich dachte, das wäre so dein Claim am Ende. So. Da wollte ich ja gar nicht so rein, da wollte ich ja gar nicht so reingrätschen. Ja, auf Wiedersehen und lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Ciao.